Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Als mittlerweile alltäglich genutzte Online-Infrastruktur bestimmt Google maßgeblich auch, was wir wahrnehmen, wie wir diskutieren und was wir nutzen.
Und über dieses Themenfeld haben wir mit Cory Doctorow gesprochen, der seit Jahren die digitale Entwicklung als Netzaktivist und im Blog Boingboing Tag für Tag begleitet, aber auch in Büchern wie Little Brother oder zuletzt Walkaway über die großen gesellschaftlichen Fragen nachdenkt. Und als erstes wollten wir von ihm dann in seiner Eigenschaft als Science-Fiction-Autor auch wissen, wie sieht ihr denn Google in 20 Jahren?
Well, you know, this is where being a science fiction writer is very useful, because science fiction writers understand that only an idiot tries to.
Deshalb ist es so praktisch, ein Science Fiction Autor zu sein, weil sie verstehen, dass nur ein Idiot versucht, die Zukunft in 20 Jahren vorauszusagen. Und das ist gut, denn wenn wir das wirklich könnten, dann wäre es egal, was wir tun. Der Grund, warum wir die Zukunft nicht vorhersagen können, ist, dass die Zukunft dadurch verändert wird, was Menschen tun. Und ich halte das Internet für den wichtigsten Platz, wo wir alle wichtigen Diskussionen führen über das Klima, Ungleichheit, wie und ob wir ein freies Internet wollen. Also geht es darum, was wir jetzt tun, damit das Internet in 20 Jahren ein besseres ist. Also hoffe ich, dass unser Handeln heute all diese Vorhersagen verhindert.
That the actions that we take will make those predictions moot.
Viele nehmen Google ja als eine Suchmaschine wahr, was sicherlich auch stimmt, aber es hat sich viel in den letzten Jahren verändert. Sie forschen zu künstlicher Intelligenz oder denken Sie an Calico, das sich damit beschäftigt, das Leben zu verlängern. Was ist Google für Sie?
So, I think that Google is a good example of what happens when.
Ich denke, Google ist ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn ein Unternehmen zu groß wird und es nicht mehr weiß, wohin mit seinem Geld. Eine Sache, die passiert ist, dass sie alle möglichen seltsamen Ideen finanzieren, wie Unsterblichkeitsforschung. Und die andere ist, dass sie versuchen, mit finanziellen Ideen und Produkten ihre Dominanz zu erhalten, durch Lobbying beispielsweise.
Rules that allow them to maintain their dominance. And so Google on the one hand is, you know, I think arguably the best search engine we have.
Google ist vermutlich auf der einen Seite die beste Suchmaschine, die wir haben, und auf der anderen diese riesige Krake, die so groß und reich ist und ihr Geld auf korrupte Art und Weise nutzt. Und es ist wichtig zu wissen, dass Google zwar eine besondere Unternehmensstruktur hat und eine besondere Ausstrahlung und Atmosphäre, aber die Hauptanleger sind die gleichen wie bei allen anderen großen Unternehmen auch.
Its major institutional shareholders are literally the same major institutional shareholders behind every other large Fortune 100 or FTSE 100 corporations.
Da könnte man natürlich jetzt als nächstes fragen, ab von den ganzen inhaltlichen Punkten, die mit Google zu tun haben, ob sie genau das, was sie beschrieben haben, gerne ändern würden.
You know, I think that we can make laws that.
Ich denke schon, dass wir Gesetze verabschieden können, die den Umgang mit Google und den anderen Großunternehmen erleichtern könnten. Wir könnten sie zum Beispiel dazu bringen, ihre Steuern zu bezahlen. Wenn diese Unternehmen regulär Steuern zahlen würden, dann würde es ihnen auch schwerer fallen, mit lokalen Firmen in Wettbewerb zu treten. Mit kleineren Unternehmen, die nicht das extra Kapital haben, um Strategien zur Steuervermeidung zu entwickeln. Oder wir könnten sie dazu bringen, dritten Zugang zu ihren Services zu gestatten. Als Google anfing, haben sie das gesamte Internet abgegrast, sich jede Website von jedem Service angeschaut und das benutzt, um ein Riesenunternehmen aufzubauen. Aber wenn man nun zu Google geht und versucht, jede Website ihres Services zu erhalten, dann werden sie technologische und rechtliche Gegenmaßnahmen einleiten, um einen daran zu hindern.
Ich würde gerne noch über ein weiteres Beispiel sprechen. Es gibt ja viele Vorbehalte gegenüber Google, außer ihnen auch in der EU, vor allem wegen seiner Marktmacht und der Intransparenz gegenüber seines Algorithmus. Und in Europa wird nun versucht, diese Marktmacht einzuschränken, zum Beispiel durch den Artikel 13 der Urheberrechtslinie der Europäischen Union. Damit sollen Upload-Filter eingeführt werden, zum Beispiel auf Plattformen wie Googles YouTube. Und darüber wird am kommenden Mittwoch im EU-Parlament abgestimmt. Was wird aber damit vor allem erreicht? Wird damit das Urheberrecht tatsächlich gestärkt?
Well, I think it's pretty clear that this on the one hand won't help and on the other hand it will do harm.
Ich denke, es ist ziemlich eindeutig, dass das einerseits nicht helfen und andererseits sogar Schaden anrichten wird. Der Vorschlag bezieht sich auf ein System, das YouTubes Content-ID-System ähnelt, das ja Rechteinhabern erlaubt, Inhalte mit Urheberrechten an das System zu schicken und YouTube all das blockieren lässt, was mit diesen urheberrechtlich geschützten Inhalten identisch sein könnte. Diesem Vorschlag zufolge sollen nun solche Systeme für alle Arten von Inhalten auf allen Plattformen errichtet werden. Noch gibt es nichts, was das wirklich ausführen könnte. Wir haben eine Art primitiver Version in der Form der Content-ID, wie YouTube sie benutzt und deren Entwicklung 60 Millionen Dollar gekostet hat. Wenn man sich anschaut, wie diese auf andere Arten von Inhalten reagieren würde, dann wird das ziemlich gefährlich. YouTube erlaubt nur großen Rechteinhabern Anspruch auf Urheberrechte zu erheben, die Content-IDs verwenden. Der Vorschlag der Europäischen Union erlaubt aber allen Rechteinhabern, das zu tun. Sie sagen, sie wollen die kleinen Leute schützen. Das heißt, jeder kann im Prinzip alles über diese Upload-Filter hochladen. I could take the full works of William Shakespeare. Ich könnte das komplette Werk von William Shakespeare auf WordPress hochladen und behaupten, dass ich all diese Worte besitze. Und niemand könnte mehr Shakespeare in seinem Blog zitieren, bis jemand von WordPress kommt und all die Millionen von Ansprüchen, die ich angemeldet habe, wieder entfernt. Und bis das geschehen ist, könnte ich einen Bot benutzen, um weitere Millionen von Ansprüchen hochzuladen. Und mir würde keinerlei Strafe drohen. Sie sehen also, wie man das auch als Mittel der Zensur verwenden könnte. You know, in the last but one of the Turkish elections, there was audio of senior ministers in Erdogan's regime. Bei einer der letzten Wahlen in der Türkei erschienen Audiomitschnitte hochrangiger Minister von Erdogans Regime auf YouTube, in denen sie Bestechungsgelder und andere korrupte Vorgänge besprachen. Daraufhin hat die türkische Regierung YouTube im ganzen Land geblockt, damit die Leute das vor den Wahlen nicht sehen. In der Zukunft müssten sie das dann nicht mehr machen. Sie könnten einfach ein paar Trolle engagieren, die das Audiomaterial auf YouTube hochladen und Urheberrecht für sich in Anspruch nehmen. Wenn YouTube dann irgendwann diese gefälschten Copyright-Ansprüche ausfindig gemacht hätte, wäre die Wahl schon gelaufen. Wir erschaffen also hier ein System, dessen Mängel wir bereits kennen. Und anstatt gegen diese Mängel vorzugehen, vergrößern wir sie noch. Am schlimmsten werden aber die Auswirkungen sein, die das auf europäische Unternehmen, auf europäische Konkurrenten von Google haben wird. Google hat ja bereits gezeigt, dass sie es sich leisten können, diese Filter zu konstruieren. Sie sind die einzigen, die das bisher gemacht haben. Die anderen großen Plattformen können sich das ebenfalls leisten, teilweise aufgrund des Geldes, das sie der Öffentlichkeit durch die Vermeidung von Steuerzahlungen gestohlen haben. Aber wenn Sie eine kleine europäische Firma sind und versuchen, ein lokaler Konkurrent von Google, Facebook oder Twitter zu werden, einer, der die Privatsphäre respektiert, der Belästigungen und Schikane verfolgt, der nicht auf Überwachung begründet ist, der seine Steuern zahlt, dann haben Sie nicht das Kapital, eben keine Hunderte von Millionen von Euros für solche Filter übrig. Was die EU also im Grunde vorschlägt, ist, Google eine Lizenz zu verkaufen, die dem Unternehmen ermöglicht, die letzte Suchmaschine zu sein, die wir jemals haben werden. Im Gegenwert von ein paar hundert Millionen Dollar für deutsche Zeitungsfamilien und andere Inhaltsträger. Und das wird zum Schaden aller europäischen Internetnutzer sein, mich selber eingeschlossen. Ich bin auch Europäer.
Das ist ja die eine Sache sozusagen, und weil es jetzt gerade mehrfach Erwähnung fand, können wir auch gleich über die andere Sachen die sprechen, die immer mit Google Erwähnung finden, das ist der Datenschutz. Google weiß ja sehr viel über seine Nutzer. In Deutschland zum Beispiel sind 90% der Internetnutzer auch Google-Nutzer. In der Vergangenheit hat Google ja auch sehr viel Geld von Sicherheitsdiensten bekommen, um eine Infrastruktur aufzubauen, die dann später erst bekannt wurde über die Snowden-Enthüllung. Auch heute arbeitet Google noch mit der DARPA, einer Wissenschaftsorganisation, die mit dem Militär zusammenarbeitet. Google ist ein wichtiger Partner geworden und damit eben auch ein Geheimnisträger, also ein Partner für den Staat. Was für Auswirkungen kann denn diese Partnerschaft in Zukunft haben?
Well, I think that it's you've hit on something very important, which is how the tech revolution.
Da sprechen Sie etwas sehr Wichtiges an, wie die technologische Revolution Massenüberwachung für Staatsregierungen erschwinglich gemacht hat. Und nicht nur für die Five Eyes Länder USA, Kanada, Großbritannien, Australien, Neuseeland oder die EU, sondern für Regierungen auf der ganzen Welt. Das wird klar, wenn man sich Überwachungsstaaten wie Äthiopien ansieht, wo es keine eigenen technischen Möglichkeiten gibt, keine eigene Technologieszene. Nein, sie kaufen einfach Überwachungstools, meist von europäischen Unternehmen. Italien ist der Hauptexporteur und nutzen diese für die Massenüberwachung ihrer eigenen Bevölkerung. Ich denke, das ist ein bemerkenswerter Generationenwechsel. Noch vor 30 Jahren ungefähr hat die Stasi jeden 60. Bürger als Informanten angeheuert. Und jetzt ist die NSA in der Lage, die ganze Welt auszuspionieren mit einer Person, die 10.000 Menschen überwacht. Von 1 zu 60 zum heutigen 1 zu 10.000 gab es also einen enormen Zugewinn an Produktivität, was die Effizienz der Überwachung betrifft. Das liegt großenteils darin, dass wir für unsere eigene Überwachung selber zahlen. Wenn wir Google benutzen, wenn wir globale Dienste nutzen, wenn wir unsere Handyrechnungen zahlen, dann finanzieren wir die Datensammlungen, auf die die weltweiten Überwachungsapparate für ihre kostengünstige Überwachung zurückgreifen. Google ist nur eins von vielen Unternehmen, die damit zu tun haben. Obwohl die Datenmenge, über die Google verfügt, bemerkenswert groß ist, gibt es einen kleinen, aber wichtigen Unterschied zwischen ihnen und den anderen Technologiegiganten. Und der liegt in dem viel belächelten Slogan "Don't be evil", sei nicht böse. Was für Technologiefirmen momentan am schwersten erhältlich ist, ist nicht Geld oder Kundschaft, sondern das sind qualifizierte Ingenieure. An denen gibt es einen weltweiten Mangel. Im Bereich der künstlichen Intelligenz verdienen Forscher zum Beispiel $1 Million und mehr pro Jahr, weil ihre Arbeitskraft so gefragt ist. Was Google gemacht hat, um eine bestimmte Gruppe von Ingenieuren zu sich zu locken, ist das Motto "Don't be evil" als Teil ihrer Firmenbeschreibung zu etablieren. Natürlich beherzigen sie dieses Prinzip nicht immer. Vielleicht ist das sogar eher die Ausnahme als die Regel. Aber man sagt ja, jeder scheitert an seinen eigenen Prinzipien. Aber einige von uns scheitern an Prinzipien, die besser sind als andere. Wenn Facebook ein Motto hätte, wäre das wohl, sei so böse wie möglich und dann mach dir vor, du seist gar nicht böse. Apples Slogan wäre, sei nicht böse, außer du musst gerade mal deine Konkurrenz ausschalten, dann sei so böse, wie du magst. Oder wenn die chinesische Regierung dich bittet, böse zu sein, dann sei auch böse. Googles "Don't be evil" ist ein wichtiges normatives Statement und wir haben es durchaus schon in Funktion erlebt. Kürzlich plante Google einen Vertrag mit dem Pentagon, demzufolge es künstliche Intelligenz für Drohnenkriege zur Verfügung stellen würde. Daraufhin haben 10% der Ingenieure von Google einen Brief unterschrieben, in dem stand, dass die Firma das nicht tun sollte.
And that drone warfare contract, it was actually a test balloon for a much larger contract to provide the entire IT infrastructure.
Dieser Drohnenkriegvertrag war eigentlich nur ein Testballon für einen wesentlich größeren Vertrag, laut dem Google die gesamte Infrastruktur für das Pentagon organisieren sollte. Ein Projekt namens JEDI, Joint Electronic Defense Initiative, gemeinsame elektronische Verteidigungsinitiative. Dieses Projekt hätte sich in einem finanziellen Rahmen von ca. $19 Milliarden bewegt. Aber weil 10% der Mitarbeiter auf Ingenieursebene gesagt haben, wir gehen oder wir werden die Firma deutlich kritischer sehen, wenn das gemacht wird, musste Google von diesem Milliardenvertrag Abstand nehmen. Das hätte in jedem Technologieunternehmen passieren können. Aber der Grund dafür, dass es zuerst bei Google passiert ist, ist, dass einige der Ingenieure sich in der Lage sehen, jeden Morgen zur Arbeit zu gehen, weil sie für eine Firma arbeiten, deren Motto "Don't be evil" lautet. Jedes Mal also, wenn Google etwas Böses plant, müssen sie nicht nur die Profite auf ihrer Rechnung haben, die sie aus diesem Bösen ziehen werden, sondern auch die Kosten, die das mit sich bringen wird, bezüglich der wichtigen Mitarbeiter, die sie deshalb verlieren werden. Wenn man schon für jemand Böses arbeitet, warum nicht gleich für Facebook? Vielleicht ist der Arbeitsweg kürzer. Ihre Cafeteria hat besseres Essen. Warum also für Google arbeiten, wenn Google genauso böse ist wie Facebook? Ich halte das für eine wichtige Unterscheidung, die Leute oft übersehen, die nur die Gelegenheiten wahrnehmen, wenn Google böse handelt, aber nicht die Motivation der Leute, die bei Google arbeiten.
Kürzlich hat Google ja bekannt gegeben, dass man diesen Slogan "Don't be evil" gar nicht mehr benutzen möchte. Macht das irgendeinen Unterschied?
Das stimmt so nicht. Sie haben das Motto nur an eine andere Stelle ihrer Filmphilosophie verschoben. Von den Kernaussagen zu Firmengrundsätzen in einem anderen Dokument. Man könnte argumentieren, dass sie es dadurch als weniger wichtig eingestuft, aber ich glaube nicht, dass sie es komplett aufgegeben haben. Sie haben es wohl eher zum Teil eines breiteren Spektrums an Prinzipien gemacht. Die anderen Grundsätze, die Sie in diesem Dokument aufführen, sind auch nicht ganz schrecklich. Ich denke, wir machen einen Fehler, wenn wir über die negativen Auswirkungen der Technologie sprechen, ob es sich nun um Google, Uber oder Facebook handelt, wenn wir sagen, diese Firmen nutzen schlimme Methoden. Also ist alles, was sie tun, schlecht. Aber es ist positiv, in der Lage zu sein, ein Taxi zu bekommen, wo immer man sich befindet, ohne lang rumzustehen und zu winken. Oder als Taxifahrer zu wissen, wo seine Kunden sind, ohne ewig herumzufahren und winkende Menschen zu suchen. Negativ ist, dass das alles von einer verschlingenden Firma wie Uber ermöglicht wird, deren Gründer glauben, dass Ayn Rand eine politische Philosophin war und keine Schundromanautorin. Aber Menschen haben die Uber-Idee teilweise aufgegriffen und sie zu gesellschaftlichem Nutzen angewandt. In Austin, Texas, hat Uber zum Beispiel die Stadt verlassen, weil ihnen die Regulierungen der Stadtregierung nicht gepasst haben. Die Fahrer dort haben eine Kooperative gegründet, die Uber imitiert, mit dem Namen Ride, die sich im Besitz der Fahrer befindet und ihnen 25% mehr zahlt als Uber oder Lyft. Jetzt haben die Menschen und auch die Taxifahrer in Austin einen besseren Service. Das Problem liegt also nicht darin, dass Google existiert und uns mit Suchhilfsmitteln versorgt. Das Problem liegt darin, dass Google metastasiert ist zu einem riesigen, gefräßigen Datenbaron, der sich um seine Steuerzahlungen drückt, mit dem Militär zusammenarbeitet und so weiter. Aber man muss kein Science-Fiction-Autor sein, um sich vorzustellen, wie Google aussehen würde, das diese Dinge nicht tut.
But you know, you don't have to be a science fiction writer to imagine how you might have a Google that didn't do those things.
Einerseits also verhaltener Optimismus, Googles Ideen und Mitarbeiter könnten die Welt besser machen. Andererseits auch klarer Aufruf dazu, Google nicht einfach gewähren zu lassen. Cory Doctorow war das. Wir haben das Interview am Donnerstag mit ihm aufgezeichnet.
Und man kann es auch komplett nachhören. Wir haben das schon getwittert, den Link, wo das dann geht. Spannend übrigens, das hat er uns im Interview erzählt, dass Doctorow vor vielen Jahren eine Geschichte geschrieben hat. Damals war die Aufgabe, was wäre, wenn Google evil werden würde. Scroogled hieß diese Geschichte.
Die ist von 2007 und interessanterweise ist auch ein Teil in der Geschichte, der eine Rolle spielt. Die Vorhersage, wie es denn wäre, wenn große Firmen wie Google auch in China operieren würden, sich nämlich dann dem Regime anpassen. Und das hört sich also rückblickend wie eine sehr treffende Vorhersage an, wenn man sich die aktuellen Geschichten mal anschaut.
Kann man ja nochmal nachlesen. Mhm.